Herzlich willkommen. Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Und ich freue mich nun auf ein Gespräch mit einem, den Sie aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kennen können, Werner Tiki Küstenmacher. Viele kennen ihn als Zeichner der unverwechselbaren lachenden Männchen mit Knubbelnase. Die ganz alten Computerfans erinnern sich vielleicht an ein völlig kirchenfernes Projekt, eine MS-DOS-Anleitung für Anfänger mit eben jenen lachenden Knubbelnasenmännchen. Aber dann ein Kirchencomic nach dem anderen auf Plakaten, in Büchern, kopiert zigfach in evangelischen Gemeinden und dort auf den Liedzetteln. Herr Küstenmacher, habe ich das so richtig beschrieben?
Absolut. Ich habe mir selber dann mal den Titel zugelegt, der meist beklaute Karikaturist in der Kirche.
Aber es ist okay.
Und das stimmt so, ja.
Wenn man Sie und Ihre Knubbelmännchen in alle Liedblätter mit hineinkopieren durfte.
Ganz genau.
Andere kennen Sie aber als Chefredakteur und Bestsellerautor des etwas anderen Ratgebers Simplify Your Life mit Folgeveröffentlichungen wie Simplify Your Love, ein echter Welterfolg.
Mhm. Beides.
Mhm. Beides, ja. Und zum Dritten, es hört ja gar nicht auf, Werner Tiki Küstenmacher ist auch Medienpfarrer, Wort zum Sonntagssprecher gewesen, als Gedanken zum Tag, als Morgenfeier, Autor auf Bayern 1 und auch auf Bayern 2. Dass es noch viel mehr zu erzählen gibt, das weiß ich, seit ich Ihre Biografie gelesen habe, frisch auf dem Schreibtisch. Sie heißt einfach Tiki, aber ganz so einfach ist es gar nicht, da steht ganz viel drin und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein bisschen hinter die Lebenskulissen eines Lebensratgebers schauen gemeinsam. Danke für den Besuch bei uns im Studio.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Höflichkeitshalber habe ich bei offiziellen Vorstellungen und Ansagen immer das Werner mit dazu gesagt. Werner, mhm. Tiki Küstenmacher. Ich dachte immer, ja, Tiki ist vielleicht der Comic-Künstlername oder sonst was. Jetzt lese ich, das ist der eigentliche Name.
Naja, also ich heiße Werner, weil das im Pass steht.
Ja.
Und meine Mutter hätte das Tiki, also ein Inka-Sonnengottname, den hätte sie auch gern eingetragen im Standesamt und das ging nicht. Es geht sogar heute wahrscheinlich noch nicht, weil es kein bekannter Vorname ist. Und so haben wir immer beides benutzt, damit aber auch klar wird, dass ich ein Mann bin, Werner.
Aber Tiki war Ihr Wunschname und da habe ich jetzt gelesen mit einem ganz bestimmten Hintergedanken.
Ja, also es geht zurück auf das Floß Kon-Tiki von einem Norweger, Thor Heyerdahl, der ist 1947, also 6 Jahre vor meiner Geburt, damit über den Pazifik gefahren. Und meine Mutter hat, als sie mit mir schwanger war, das Buch gelesen. Diese Abenteuergeschichte, war fasziniert von dieser Story und vor allem auch von diesem Titel Sonnengott. Also das ist da bei den Inkas ein... Es war dann eine monotheistische Phase in der Inka-Religion, wo es eben nur einen Sonnengott gab und der hieß Kon-Tiki Viracocha. Und nach diesem Sonnengott hat sie mich benannt und ich sollte eben ein Sonnenschein sein. Und ich denke, diese Aufgabe habe ich dann auch immer erfüllt.
Ja, ist das jetzt eine beflügelnde Lebensaufgabe oder kann es auch belasten?
Mich hat sie eigentlich immer beflügelt. Mir hat der Name Tiki immer sehr, sehr gut gefallen. Aber als ich mich dann gerade eben bei der Biografie da nochmal näher mit befasst habe, habe ich gemerkt, auf was für dunklem Grund dieser Sonnenname da dann wirksam werden sollte. Also ich wäre bei meiner Geburt praktisch gestorben eigentlich, wenn es nicht einen medizinischen Zufall gegeben hätte, dass ich das überlebt habe. Es war eine Rhesusunverträglichkeit. Meine Schwester vor mir, die ist daran gestorben. Und in letzter Minute hat ein Arzt meiner Mutter irgendwas gegeben, dass ich überlebt habe. Aber eigentlich habe ich dann rausgefunden, so ein Medikament hat es damals 1953 noch gar nicht gegeben.
Also ein Wundermedikament.
Es ist so ein bisschen ein Wunder, aber es ist auch, meine Mutter hat immer dran geglaubt, also sie hat, dass ich überlebt habe wegen einer bestimmten Medizin. Das ist vielleicht auch der Fall, also es lässt sich nicht mehr ganz klären. Ja. Ich wäre dann auch noch 2-mal gestorben an einer Lungenentzündung, als ganz kleines Kind mit 2 und mit 3 Jahren. Und da habe ich jedes Mal Penicillin bekommen, was auch noch nicht selbstverständlich war damals. Also Penicillin gab es nur in den USA. Und wenn man in Deutschland dran gekommen ist, war das schon ein Glück. Also es war nicht ganz ungewöhnlich, aber Ich bin sozusagen dreimal dem Tod von der Schippe gehupst. Und ja, das hat mir meine Mutter auch immer erzählt. Und deswegen habe ich diese Grunddankbarkeit, dass ich überhaupt da bin. Also ich habe nie gefordert, warum bin ich nicht schöner, stärker, reicher, größer, blonder, was weiß ich. Ja. Nee, dass ich überhaupt da bin, ist schon mal ein großes Glück.
Ein Glückskind, ein Sonnenkind, ein Glückskind. Ja. Mit Knubbelnase. Nein, in echt muss man sagen, haben Sie keine Knubbelnase. Ja. Es ist eine Autobiografie, aber kein Selbstbildnis, was überall zu
Obwohl es gibt, also das gibt bei vielen Karikaturisten, dass sie im Lauf der Zeit dann so ausschauen wie ihre Figuren.
Also mit den Herrchen und den Hunden.
Ja, genau.
Sie sind in München aufgewachsen dann, in Schwabing?
Genau.
In der Bauerstraße, habe ich gelesen.
Da sage ich gerne in der Bauerstraße 9, weil zwei Stock über uns hat der Christian Ude gewohnt, ist aufgewachsen. Also der
ehemalige ist so Oberbürgermeister.
Zwischen meinem Bruder und mir war der Christian Ude. An den erinnere ich mich noch, weil ich bei dem habe ich zum ersten Mal eine Schreibmaschine in Benutzung gesehen. Also der hat mit 12 Jahren schon angefangen, seinen ersten Roman zu schreiben. Und das fand ich irgendwie super cool. Und glaube, dass das so mein Urerlebnis war, aha, Bücher muss ja auch jemand schreiben. Und dann habe ich mich später daran erinnert und habe gesagt, ja, nee, dann schreibe ich auch mal Bücher.
Aber erstmal haben Sie ganz viele Bücher lesen müssen und sich entschieden, Theologie zu studieren. Da muss man viel lesen und lernen.
Ja, stimmt, aber man muss auch viel hören. Also ich habe, glaube ich, Theologie vor allem erstmal gehört. Weil wir hatten, bei uns hatte jeder ein Radiogerät, ein ganz großes. Mein Vater hatte, bevor er dann bei Siemens da angefangen hat, hatte er eine Radiowerkstatt nach dem Krieg im Bayerischen Wald. Und da sind halt viele Radiogeräte übrig geblieben. Und ich hatte auch eins in meinem Zimmer. Und ich war basteltechnisch genug gut drauf, dass ich mir einen Kopfhörer anschließen konnte da dran. Und habe dann nachts Radio gehört. Also ich erinnere mich an ganz tolle Sachen vom BR. Dicky Dick Dickens, der Privatdetektiv von Rolf und Alexandra Becker. Oder dann habe ich eben da weiter getuned auf der Mittelwelle oder Kurzwellenskala und habe den Evangeliumsrundfunk aus Monte Carlo reinbekommen. War ja der erste Schwarzsender eigentlich in Deutschland. Die frommen Christen, die haben halt das deutsche Rundfunkgesetz
umgangen. Gab noch keinen Privatfunk.
Genau, ne, sie haben aus Monte Carlo gesendet. Und das ging am Tag nicht besonders gut, aber nachts war dann die Welle,
war die Luft reiner
und dann konnte man da hören. Und dann habe ich eben diese Prediger gehört und die haben mich fasziniert. Es war aber eigentlich war es eine komische Art von Religion, weil es war eine Religion, die Angst gemacht hat. Also ich musste was machen. Ich musste mich zu Jesus bekennen, sonst bin ich verloren. Und das habe ich dann erfahren, gelebt, bin in den CVM gegangen, Christlicher Verein junger Menschen. Mein Bruder hat mich dahin geschickt, der war da schon. Und gleichzeitig war ich dann in der ganz normalen Kirche, also in der evangelischen Landeskirche, mit Kindergottesdienst und dann später Konfirmation und sowas. Und bin in eine Gemeinde geraten, wo eine Basisgemeinde sich gegründet hat, so ein emanzipatorisches Christsein, so ganz links. Da waren auch sogar ein paar Maoisten dabei. Und gleichzeitig war ich in CVM, das ist evangelikal, also eher rechts. Und diesen Spagat, also ich glaube, das war so das, was mich geprägt hat. Wow, das sind beides Christen. Und ich habe auch gemerkt, die sind wirklich auf ihre Weise mit dem Herzen dabei. Und wo ist die Wahrheit? Die muss da irgendwo dazwischen sein oder irgendwo da drüber. Und das war letztlich das, was mich dazu bewegt hat, Theologie zu studieren. Ich wollte dieses knacken. Wie funktioniert es mit diesen ganzen verschiedenen Clans in der christlichen Familie?
Also wir halten fest, eine Schreibmaschine, ein Radiogerät und das Herz irgendwo dazwischen in den ganzen Christengemeinden. Aber Sie sind nie dann Gemeindepfarrer geworden, sondern in der kritischen Distanz.
Nein. Ich wollte unbedingt Gemeindepfarrer werden. Also ich habe Theologie studiert und habe immer gesagt, Berufsziel ist Pfarrer. Ganz viele Kommilitonen haben gesagt, ja, wir machen dann irgendwas und so. Die sind alle in der Gemeinde gelandet. Und ich hatte dann eben nach dem Studium und nach dem Vikariat in Freising, gab es das Angebot des Medienjahres. Ich habe ein Volontariat gemacht beim Münchner Merkur, beim Bayerischen Rundfunk, beim Bayerischen Fernsehen. Hab da reingeschmeckt und als ich damit fertig war, war Aufbruchsstimmung in Deutschland, in Bayern, weil da kam er dann wirklich, der Privatfunk, 1980, 81. Es gab die Idee, die Telekom, die damals noch Deutsche Bundespost hieß, hat gesagt, ja, wir übertragen über die Telefonleitung wahrscheinlich dann auch Daten und also Buchstaben kommen daraus. Also
später das Fax, ne?
Ja, das Fax, das war, genau, das also gab es auch schon Vorformen. Also ich war eigentlich von 1980 bis 90 in einer sehr spannenden technischen Innovationszeit. Ich bekam im Evangelischen Presseverband eine Abteilung, die Abteilung Neue Medien, die bestand im Wesentlichen aus mir. Ich habe dann eine Mitarbeiterin, habe ich dann später noch bekommen. Aber es war eine unglaublich witzige Aufbruchszeit, die genau richtig war für den Sohn eines Elektroingenieurs.
Und eines Theologen dann sozusagen? Oder hat die Botschaft dann gar keine so große Rolle gespielt, sondern vor allem die Technik?
Ja, das kam eben beides zusammen.
Kam beides zusammen,
das war immer sehr, also ich glaube, aus dieser Mischung von Naturwissenschaft und Technik und Geisteswissenschaft, Theologie, Philosophie, Denken, das war eine sehr schöne Mischung, weil sie eigentlich gar nicht vorgesehen war.
Aber ich bleibe trotzdem dabei, es ist ja dann doch eine spitze Feder geworden, mit der Sie die Kirche, die Theologie, auch sogar biblische Texte, Psalm 23 und andere, ja, auf witzige, auf kommentierende Weise von außen betrachtet haben.
Ja, die spitze Feder, die hatte ich eigentlich immer. Also ich habe immer gezeichnet. Mein Vater konnte zeichnen, mein Großvater konnte zeichnen. Also das ist, glaube ich, mein großes Plus gewesen, obwohl ich da furchtbar drunter gelitten habe. Immer wollte jemand was von mir gezeichnet bekommen. Also Geburtstagskarten für Onkel Hermann und Tante Rosemarie und solche Sachen. Und als ich dann angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich mir gedacht, Mann, jetzt bist du 18 Jahre alt, jetzt kannst du eigentlich mit diesen Kinderbildern eigentlich mal aufhören.
Denkst du?
Und dann hat ja mein bester Freund Andreas Ebert, den es leider jetzt auch nicht mehr gibt, der hat gesagt, Tiki, das ist doch Wahnsinn, du hast da eine Gabe, die müssen wir für den Glauben einsetzen.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, theologische Comics zu entwerfen. Also zeichnen, Geld, Theologie, das hat immer irgendwie geklappt.
Und jetzt machen wir mal einen Sprung in Richtung USA. Dort, habe ich gelesen, haben Sie den sogar den Namen, den Titel Simplify Your Life aufgeschnappt und naja, dann zu Ihrem gemacht, zu Ihrem ja, Welterfolg.
Ich war 1998 in Washington wegen was anderem, sollte ich bei einer Tagung teilnehmen. Und dann habe ich mir gesagt, ich reserviere mir einen Tag, da gehe ich in der Früh in eine Buchhandlung und wenn die Buchhandlung zumacht, gehe ich wieder raus. Und ich bleibe den ganzen Tag in der Buchhandlung, eine riesen Buchhandlung da in Washington und durchforste die. Vielleicht ist da irgendwas drin, was man in Deutschland zum Erfolg machen könnte. Habe tolle Sachen gefunden, unter anderem ein Buch Simplify Your Life. Und habe das durchgeblättert und habe gesehen, oh, das ist so amerikanisch, das ist eigentlich nichts. Aber der Titel ist gut. Ich habe das Buch wieder zurückgesteckt, aber mit diesem Titel im Kopf bin ich zurückgefahren und habe dann bei einem Event habe ich einen Vortrag zu dem Thema gehalten, habe mir da so Gedanken gemacht. Also Lebensvereinfachung ganz praktisch. Und da war jemand von einem Verlag dabei und der hat gesagt, wollen Sie da nicht Chefredakteur werden von einer Zeitschrift zu diesem Thema? Und dann ist es wahnsinnig schön durchgestartet. Es ist langsam gegangen. Also es hat ein paar Jahre gedauert. Später wurde dann ein Buch draus und das Buch hat dann durchgestartet. Aber dass es zu Simplify Your Life kam, dass ich mich an das Thema herangetraut habe, das verdanke ich wie sehr vieles meiner Frau, weil sie hat 1990 gesagt, Tiki, ich will jetzt endlich Fulltime Verlagslektorin sein. Sie ist Theologin und Germanistin. Und du bleibst zu Hause, betreust die zwei Kinder. Damals hatten wir noch zwei, später kam ein drittes. Und du machst den Hausmann. Da habe ich mich so ein bisschen gewehrt erst, aber dann habe ich gesehen, nee, das ist wahrscheinlich angesagt, das ist gut so. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keine Ahnung von Haushalt, Putzen, Zeiteinteilung, Kindererziehung. Wie machst du das? Und da habe ich so ganz technisch irgendwie habe ich gesagt, naja, bei einem Gerät lese ich die Bedienungsanleitung. Jetzt hole ich mir irgendwie Bedienungsanleitung für Haushalt, Kinder und so weiter und habe mir eben Bücher besorgt. Hauptsächlich aus den USA. Sowas ganz praktisch, wie man putzt zum Beispiel, gab es keine deutschen Bücher. Da habe ich dann amerikanische gehabt. Und das war, glaube ich, meine Vorschule für Simplify Your Life.
Das ist eigentlich sozusagen ein Selbsthilfebuch, kein Ratgeberbuch, sondern zunächst mal Hilfe zur Selbsthilfe. Ne?
Ja, also Ja, und Simplify Life, da sind auch keine Sachen drin, also wenig Sachen drin, die ich selber erfunden habe. Ich habe das halt zusammengetragen.
Aber wie kommt man da drauf, dass man so mit so einer Vollmacht dann eben sozusagen so weise da spricht und dann auch noch, ich meine, kommt ja so ein bisschen das Gütesiegel Pfarrer noch mit dazu, ne?
Also, ja, vielleicht. Also mich haben halt immer Leute genervt, die gesagt haben, das lerne ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, das soll jemand anders machen. Ich war immer einer, der es selber machen wollte.
Ja.
Und also eine Waschmaschine bedienen, viele Männer haben halt gesagt, das kapiere ich nicht, das soll die Frau machen. Da sage ich, nee, jetzt will ich das lernen. Dann habe ich es eben erklären lassen.
Aber es ist ja immer noch ein anderer Anspruch als in ganz vielen anderen, wie Putzigbüchern, sagen wir mal. Es geht ja auch immer um den Weg zum Glück.
Stimmt. Also vor allem war es mir wichtig, ein Buch zu schreiben, wo man den Leuten Mut macht und sie ermuntert, das auch zu tun. Und eine Frau, die hat mir mal geschrieben, hat gesagt, in ihrem Buch, also Simplify Life, in ihrem Buch werde ich gemocht. Und das hat mir gut getan, weil genau das wollte ich. Ich will den Leser, die Leserin mögen. Ich will ihnen was Gutes tun. Ich will nicht sagen, du musst dich ändern, du musst ein ganz anderer Mensch werden, du musst endlich aufräumen und so weiter. So, nein, das steckt in dir drin. Und wenn du es dann schaffst, dann ist es ganz schön und du wirst dich gut und glücklich fühlen.
Sie verdanken ganz viel Ihrer Frau, haben Sie vorhin gesagt, nicht nur den Waschmaschinenanleitungen. Sie sind ein, kann man so sagen, ein Paardenker. Also Sie denken viel gemeinsam, haben viel gemeinsam vorgedacht und haben auch gemeinsam Bücher veröffentlicht, geschrieben. Und kann das sein, dass es die logische Folge war, Simplify Your Love nach Simplify Your Life?
Absolut. Und meine Frau hatte ganz großartige Ideen dafür, aber ich musste sie auch ermuntern, ermutigen, komm, das machen wir in einem Buch. Oh, das ist so viel Arbeit. Und Simplify Your Love zu schreiben war wahnsinnig anstrengend, weil es war eben eine Paararbeit und wir haben uns oft auch im besten Sinne gestritten. Wie machen wir das?
Und da geht es ja auch um einen Lebensweg als Paar durch Krisen hindurch, durch den dunklen Wald hindurch zu einer neuen Bleibe. Wenn man es richtig im Bild dann wieder von Ihnen schön gemalt.
Also diese Grundidee, dass Liebe kein Zustand ist, sondern eine Reise, ein Weg. Diese Grundidee war von meiner Frau. Sie ist eine ganz große Kennerin von C.G. Jung. Von dem sind diese Grundbilder, also dass unsere Seele eigentlich in Bildern funktioniert, in Geschichten. Und auf dieses Simplify Love Buch sind wir auch wirklich wahnsinnig stolz. Und das ist auch ein Buch, da haben wir Menschen, die sagen, nee, dieses Buch hat ihnen die Ehe gerettet. Weil wir eben einen neuen Blick bekommen auf uns als Paar, dass wir eben unterwegs sind und nicht, dass irgendwie ein Liebeszustand, der mal war, der ist jetzt vorbei, sondern das verändert sich. Und diesen Grundgedanken, den haben wir dann später auch nochmal in einem Buch, glaube ich, sehr schön umgesetzt. Das Buch heißt Gott 9.0 und da geht es um die Veränderung des Glaubens. Da muss ich ein bisschen ausholen. Mein Onkel, mein Vater ist sehr früh gestorben. Ich habe eigentlich mehr dann immer zu tun gehabt mit seinem Bruder, mit Onkel Hermann. Und Onkel Hermann, habe ich ihn mal gefragt, jetzt hast du wieder eine neue, stärkere Brille. Deine Augen sind schlechter geworden. Nein, hat Onkel Hermann gesagt, meine Augen haben sich verändert. Und das fand ich sehr gut. Und was Ähnliches ist passiert dem Tilman Haberer, einem Pfarrer, der auch der dritte Autor bei dem Buch Gott 9.0 ist. Der war damals in der Insel in München, also
Beratungsstelle
unterm Marienplatz. Und da kam eine Frau zu ihm und hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Also das geht nicht mehr. Und dann hat er mit der Frau gesprochen und hat gemerkt, ihr Glaube hat sich verändert. Also der ist nicht weg, der Glaube, sondern der ist anders geworden. Und meistens ist er größer geworden. Und diese Grundidee, die habe ich nämlich auch selbst erlebt. Also am Anfang war ich ganz überzeugt, der christliche Glaube und die anderen Religionen, also Christentum ist da irgendwie überlegen und wir müssen, also die anderen müssen wir dann auch irgendwie zum Christentum bekehren. Und jetzt merke ich, nee, mein Glaube wird immer größer, mein Gottesbild erweitert sich und zum Beispiel die Lösung mit den Moslems sehe ich nicht da drin, dass wir jetzt sagen, die müssen alle Christen werden, sondern Wir müssen unseren gemeinsamen Glauben finden. Wir müssen gemeinsam feiern mit den Buddhisten und mit was alles noch gibt. Vielleicht auch mit den Atheisten oder mit den Menschen. Also Gott ist größer. Das Gottesbild ist viel größer. Und das entspricht eigentlich auch der Entwicklung im Leben eines Menschen und überhaupt in der Gesellschaft.
Also es gibt Gott 1.0, Gott 2.0, um auf dieses Punkt zu kommen. Ah ja.
Genau.
Und verschiedene haben Brillenstärken sind das auf die,
ja, das auf ist die Spiritualität. Bild. In, ja? in der Tat, ja. Ja, ja. Also es wird eigentlich immer weiter und es wird komplexer.
Kann man also sagen, Sie sagen, es wird immer komplexer in Sachen Glauben, ist es mit Simplify Your Faith nicht ganz so einfach, sondern
richtig,
es wird komplexer.
Das ist das Problem.
Gegenteil von ganz Simplify genau. Your Life.
Das ist das Problem am Buch Simplify Your Faith. Und das ist eben das Buch Gott 9.0. Glaube wird komplexer, aber er wird auch immer schöner. Also er wird immer reichhaltiger. Er wird auf eine gewisse Weise luxuriöser.
Sie haben auch mal ein Buch geschrieben, Jesus-Luxus.
Genau. Und das hat mir nämlich, irgendwann mal war das so eine Idee von mir, hey, so ein schlechtes Leben hat Jesus ja eigentlich gar nicht gehabt. Also es gibt so eine Stelle, da heißt es, Jesus saß den ganzen Tag im Tempel und schaute den Leuten zu. Wow, so steht es in der Bibel. Mensch, Jesus, du musst doch jetzt predigen, du hast doch nicht mehr lange Zeit, du musst doch jetzt dich anstrengen, kannst du nicht da rumhocken. Aber er hat sich diesen Luxus geleistet oder ist 40 Tage in die Wüste gegangen zu meditieren und solche Sachen. Also er hat Zeit gehabt, er hat auch eine Ausstrahlung. Also mich hat Jesus schon als kleiner Junge immer fasziniert. Das war ein unglaublich guter Typ. Und ich denke, ich habe dann so eine Jesus-Freundschaft entwickelt. Also der hat mir gefallen. Und ich merke auch jetzt, wenn ich so meditiere, wenn ich imaginiere und Jesus begegne in solchen Imaginationen, das ist ein ganz guter Mensch, ein ganz großes, wunderbares Vorbild.
Jetzt haben wir einen langen Rundgang gemacht durch ein sehr bewegtes, langes und vielfältiges, erfahrungsreiches Leben bis jetzt. Was sind die nächsten Projekte? Gibt es noch welche? Autobiografie ist jetzt vom Schreibtisch zum Abschluss. Auf was dürfen wir uns denn noch freuen?
Ja, ein bisschen Angst habe ich sogar gehabt. Mensch, scheiße, wenn du deine Biografie schreibst, das ist dann das letzte Buch.
Das Testament dann so,
ja. Nee, ich habe schon noch furchtbar viele Ideen. Also ein Traum ist zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, Limbi, über das limbische System. Und da gibt es noch viel zu sagen.
Der innere Schweinehund, darum geht es da.
Genau, ne? Ja. Den inneren Schweinehund soll man eben abschaffen, den soll man umbenennen und Limbi. Und Limbi ist so ein ganz süßes, kleines, weißes, kuscheliges Tier, unser inneres Säugetier, also das emotionale Gehirn. Und mein großer Traum wäre noch, so ein Limbi-Buch für Kinder zu schreiben, weil ich gemerkt habe, ich habe in der Schule schon, ohne es zu wissen, habe ich immer mich limbisch klug verhalten. Also ich habe mich immer selbst motiviert, indem ich gesagt habe, da gibt es zum Beispiel ein Aufsatzthema. Man soll einen Aufsatz schreiben. Die Themen sind meistens furchtbar blöd. Und alle Schüler haben gesagt, boah, so ein Mist, über Sinn, Käse, soll ich jetzt was schreiben? Und ich habe mich dazu gezwungen, das gut zu finden oder einen Aspekt davon gut zu finden, weil ich gemerkt habe, wenn ich das Thema nicht mag, ja, dann ist das Schreiben ganz mühsam. Und das ist so eine Idee von vielen, wie man Kindern das Lernen und das Leben erleichtern kann. Und das würde ich gerne noch umsetzen in irgendeiner Form, in einem Medium mit Bildern, ohne Bilder, Podcast, Video, was weiß ich.
Wir können gespannt sein. Die großen und kleinen Kinder, die Kinder in uns können gespannt sein. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Werner Tiki Küstenmacher. Tiki in der Hauptsache Tiki Küstenmacher, wie wir gelernt haben. Danke und alles Gute für Sie, fürs Schreiben und für Ihre Zukunft.
Ganz lieben Dank.
Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgenommen. Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten.